Ihr Lieben, schwierige Zeiten wie die, durch die wir gerade hindurch müssen, erfordern auch besondere Maßnahmen. Und da wir nicht wie gewohnt zum Gottesdienst zusammenkommen können, möchte ich euch wenigstens auf diesem Weg über das Internet die Predigt zukommen lassen, die ich sonst am Sonntag im Gemeindesaal gehalten hätte. Doch bevor ich beginne, möchte ich beten. Lieber Vater im Himmel, danke dafür, dass du immer für uns sorgst, auch und gerade in schwierigen Zeiten. Du weißt, dass wir an diesem Sonntag nicht zusammenkommen können, und deshalb möchte ich dich bitten, dass du uns durch die Wirksamkeit deines Geistes den Mangel ausfüllst, der dadurch entsteht. Ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen von uns berührst, uns mit deiner Liebe und deinem Frieden durchdringst und jedem von uns aus deinem Wort das schenkst, was wir gerade brauchen. Danke, dass dir das möglich ist und dass du es auch für uns tust. Darüber preise ich dich und rühme deinen Namen. Amen. Heute werden wir uns mit der dritten Predigt in der Reihe über die Zusagen Gottes beschäftigen. Er hat uns zugesagt, Gott ist unser Versorger. Als ich anfing, mich mit dem Predigttext zu beschäftigen, den wir heute betrachten wollen, fiel mir als erstes auf, wie sehr sich die Denkweise Jesu darin von unserer heutigen unterscheidet. Sie unterscheidet sich nicht nur von der Ungläubigen, sondern auch von unserer, der meisten Gläubigen, zumindest hier in Mitteleuropa. Wir machen uns über alles im Vorhinein jede Menge Gedanken. Wir versuchen alles vorzuplanen, uns gegen alle Eventualitäten abzusichern. Und wenn wir etwas nicht von vornherein im Griff haben können, dann fühlen wir uns sehr schnell unbehaglich. Ein Freund von mir, ein Amerikaner, der sehr gut Deutsch spricht und recht genau erkannt hat, wie wir ticken, hat mir einmal gesagt, ihr seid ein Volk von Bedenkenträgern. Und wenn einmal die Umstände so sind, dass ihr keinen Grund habt, euch Sorgen zu machen, dann macht ihr euch darüber Sorgen. Die Einschätzung ist nicht einmal übertrieben. Wenn wir von jemandem sagen, er sei sorglos, dann ist das kein Kompliment, sondern eher Kritik. Wir verbinden so ein Verhalten meist mit Verantwortungslosigkeit. So sind wir. Und hier haben wir Jesus, der uns zur Sorglosigkeit ermahnt. Dazu wollen wir uns einen Text aus dem Lukasevangelium anschauen. Wenn ich euch jetzt den Text vorlese, werdet ihr entdecken, dass er eine Parallelstelle zu einem Abschnitt aus der Bergpredigt in Matthäus 6 ist. Darin warnt Jesus vor den Sorgen. Lukas 12, Vers 22 bis 34. Er sprach aber zu seinen Jüngern, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für das Leben, was ihr esst, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben, die nicht säen noch ernten, die weder Vorratskammer noch Scheune haben, und Gott ernährt sie. Wie viel mehr seid ihr als die Vögel? Wer aber unter euch kann mit seinen Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht könnt, warum seid ihr nun um das Übrige besorgt? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen auch nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht bekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, Kleingläubige? Und ihr trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und seid nicht unruhig. Denn nach diesem allem trachten die Nationen der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr dies benötigt. Trachtet jedoch nach seinem Reich, und dies wird euch hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten, einen unvergänglichen Schatz in den Himmel, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Was für Gedanken hat dieser Text gerade bei euch ausgelöst, als ihr ihn gehört habt? War es so etwas wie: Danke, Vater im Himmel, dass du so für uns sorgst? Oder eher: Sowas konnte man damals vor 2000 Jahren von den Menschen fordern. Heute ist das Leben viel komplexer und schwieriger. Oder hat der Text vielleicht sogar Unbehagen in dir ausgelöst und zu der Reaktion geführt: Darin kann ich für mich keine konkrete Handlungsanweisung sehen. Das ist eher theoretisch gemeint. Ich will gar nicht wissen, was ihr euch dabei gedacht habt, aber ich möchte euch darauf aufmerksam machen, dass unsere spontane Reaktion auf diesen Text sehr viel darüber verrät, wer Gott für uns ist. Natürlich sagen wir: Unser Vater im Himmel. Aber ist er wirklich dein Vater im Himmel? Ist er der, der für dich sorgt wie ein Vater? Das war die zentrale Botschaft Jesu, die Botschaft, die das Weltbild der frommen Juden damals, könnte man sagen, auf den Kopf gestellt hat. Sie hatten zwar seit dem Auszug aus Ägypten eine endlose Kette an Beweisen dafür erhalten, dass Gott ihr Versorger war, egal welche Herausforderungen sich ihnen entgegengestellt hatten. Sie haben schmerzhaft gelernt, dass es für sie ein einziges Draufzahlgeschäft war, wann immer sie gemeint haben, hatten, ohne Gott auskommen zu können. Aber das war es dann auch, eine Geschäftsbeziehung. Ich halte mich an den Bundesvertrag, dann tust du es auch. Und nun kommt Jesus und sagt: Das ist nicht richtig. Gott ist kein Händler, der liefert, wofür er bezahlt wird. Er ist ein liebender Vater, der euch Gutes tut. Er liefert nicht, wofür ihr bezahlt, sondern er schenkt. Er sorgt für euch, weil er ein gnädiger Gott ist. Zu glauben, dass dies wahr ist, das heißt, darauf so zu vertrauen, dass ich meine Denk- und Verhaltensweise darauf aufbaue, war vor 2000 Jahren nicht einfacher als heute. Unser Glaube damals wie heute kommt nicht aus Überlegungen oder Risikoabschätzungen, sondern aus einer persönlichen Beziehung zu Gott. Wir öffnen uns für ihn und er berührt uns. Ich erfahre ihn, seine Gegenwart, seine Wirksamkeit, und dies ist über alle Zweifel erhaben, aber nur für mich. Wenn ich euch davon jetzt erzähle, könnt ihr mir glauben oder nicht. Beweisen kann ich es nicht. Ihr müsst das schon selbst erfahren. Ich kann bestenfalls eure Neugierde wecken. Warum erzähle ich euch das? Davon hängt sehr viel ab, wenn wir uns mit dem gelesenen Text beschäftigen. Lasst uns als erstes den Vers 26 betrachten, der für mich so etwas wie der Schlüsselvers geworden ist. Nachdem Jesus festgehalten hat, dass wir mit den Sorgen, die wir uns machen, überhaupt nichts in unserem Leben verändern können, sagt er als nächstes: Wenn ihr nun auch das Geringste nicht könnt, warum seid ihr dann um das Übrige besorgt? Was meint er damit? Wenn man mal weglässt, dass Jesus das gesagt hat, könnte man sagen, da ist irgendwie ein Knick in der Logik. Wenn jemand, der Gott nicht auf den Plan hat, diese Aussage liest, wird er sagen: Das ist doch Unsinn. Wenn ich schon mit dem Geringsten nicht selber fertig werde, dann muss ich mir doch erst recht Sorgen machen, wie ich mit dem fertig werden soll, was größer ist als das Geringste. Für Jesus stellt sich die Situation ganz anders dar. Er lebte mit der Gegenwart des Vaters inmitten in seinem Leben. Er war erfüllt von der Gewissheit, dass der liebende Vater immer mit ihm dabei ist. Der Vater weiß alles. Er sieht, was jetzt nötig und dran ist, also kümmert er sich darum. Und wenn ich mir bei dem Unwichtigen schon nicht selbst helfen kann und von ihm abhängig bin, wie viel mehr kann ich mich dann unerschütterlich darauf verlassen, dass der Vater sich auf jeden Fall einmischen wird, wenn es für mein Leben wichtig oder gar lebensnotwendig ist. Deshalb ist es überflüssig wie ein Kropf, sich Sorgen zu machen. Wenn ihr nun auch das Geringste nicht könnt, warum seid ihr um das Übrige besorgt? Letztlich hält Jesus uns hier vor Augen, dass wir für unser Leben eine Entscheidung treffen müssen, bei der wir nur zwei Möglichkeiten haben. Gestalte ich mein Leben, meinen Alltag mit dem himmlischen Vater oder ohne ihn? Setze ich mein Vertrauen auf ihn oder doch lieber auf mich allein? Und in der Konsequenz dessen, was Jesus uns hier erkennen lässt, heißt das: Will ich mich zu dem, was ich eh schon in meinem Leben tragen muss, auch noch die Sorgen zusätzlich als Lasten aufladen, obwohl das gar nicht sein muss? Was will Jesus erreichen, wenn er durch diesen Text zu uns spricht? Nachdem ich den Text etliche Male gelesen hatte, ist mir klar geworden, dass Jesus uns hier zu einem Perspektivwechsel bewegen will. Er sieht, dass wir von den Lebensumständen oft gefangen genommen sind, dass es in unserem Leben so viele Dinge gibt, die wie Berge vor uns stehen und mit denen wir nicht anders umgehen können, als dass wir uns Sorgen machen. Und da hinein kommt Jesu Aufforderung: Schau doch nicht auf die Probleme, schau auf das, was Gott tut. Schau dich einmal um, was du von ihm sehen kannst. In dem Text stehen 9 Aufforderungen oder Befehle, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Wir wollen uns zunächst die ersten 7 genauer anschauen. Wenn wir nur die Verben auflisten, die hier im Imperativ, also in der Befehlsform stehen, dann lauten sie: Seid nicht besorgt, betrachtet, betrachtet, trachtet nicht nach, seid nicht unruhig, trachtet nach, fürchte dich nicht. Seid nicht besorgt, verstehen wir sofort. Die Aufforderung betrachtet hat im Griechischen auch noch die Bedeutung nehmt wahr oder bedenkt sorgfältig. Und das Wort für trachtet nach schließt auch noch spürt auf und begehrt an. Wenn wir nun den Gedankengang Jesu in dem Abschnitt zusammenfassen, fordert er uns als erstes auf, uns keine Sorgen zu machen. Und damit wir begreifen, dass das richtig und sinnvoll ist, sollen wir uns umschauen und das, was wir sehen können, sorgfältig bedenken. Dann können wir daraus die Konsequenzen ziehen und nicht länger das begehren, was uns eh schon zugesagt ist, und stattdessen das begehren, was darüber hinausgeht und was für uns gut ist, weil Gott es dazu gibt. Dann brauchen wir uns nicht mehr von dem zu fürchten, was auf uns zukommt. Das ist ein guter Ansatz. Was hält uns dann davon ab, ihn zu befolgen? Wo und auf welche Weise gelingt es dem Widersacher, uns immer wieder aufzuhalten oder abzubringen davon? Schauen wir uns noch einmal Vers 22 bis 28 an. Seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Nahrung, der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben, die nicht säen noch ernten, die weder Vorratskammer noch Scheunen haben, und Gott ernährt sie. Wie viel mehr seid ihr als die Vögel? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht könnt, warum seid ihr um das Übrige besorgt? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, sie spinnen auch nicht. Ich sag euch aber, Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, Kleingläubige? Jesus nennt hier 2 Dinge, um die sich die Menschen damals Sorgen gemacht haben. Das Leben, das erhalten werden, und der Leib, der bekleidet werden muss, also Nahrung und Kleidung. Das war, was die Menschen damals brauchten, um zu überleben. Wie sieht das heute aus? Ich denke, mehr ist auch heute nicht lebensnotwendig. In unserer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation machen wir uns heutzutage auch um Nahrung und Kleidung kaum noch Sorgen. Jedenfalls nicht so viele wie um die Arbeitsstelle, die wirtschaftliche Entwicklung, was aus unseren Kindern wird, was die Corona-Epidemie nach sich ziehen wird oder auch das Ansehen bei den Nachbarn oder dass der Lieblingsfußballverein in der Tabelle abgerutscht ist. Warum machen wir uns hier in Mitteleuropa kaum noch Sorgen um Nahrung und Kleidung? Warum? Weil wir in der Regel genügend Mittel haben, um uns selbst versorgen zu können. Oder weil wir in ein soziales Netz eingebunden sind, Familie, Gemeinschaft, in dem für uns zuverlässig gesorgt wird. Sorgen entstehen offensichtlich da, wo wir es nicht in der Hand haben, für uns selbst zu sorgen. Das traf zur Zeit Jesu jedoch für einen Großteil der Bevölkerung zu, dass Nahrung und Kleidung nicht sicher waren. Wenn wir nicht in der Lage sind, uns selbst mit dem Lebensnotwendigen zu versorgen, dann muss es jemand anders tun, damit wir überleben. Wenn du nun nicht weißt, ob jemand da ist, der sich um dich kümmert, dann hast du in der Tat Grund, dich zu sorgen. Und jetzt kommen wir an den Punkt, an dem Jesus sich eingeschaltet hat. Hatten die Jünger Grund, sich Sorgen machen zu müssen? Sie hatten keinen Grund, weil Gott für sie sorgt. Und aus dem gleichen Grund müssen wir uns auch keine Sorgen machen. Trotzdem schafft es der Widersacher immer wieder, damals wie heute, uns das Gegenteil einzureden, und wir fallen darauf herein. Deshalb sagt Jesus hier: Leute, schaut auch einmal genau hin und denkt darüber nach, was ihr seht. Selbst die Raben, die unfähig sind, sich Vorräte anzulegen, und auch dazu unreine Vögel sind, versorgt Gott. Und die Lilien auf dem Feld, die nehmen müssen, was sie kriegen, und mit dem Gras, in dem sie wachsen, bestenfalls als Brennstoff dienen, sind von Gott mit einer Schönheit versorgt worden, dass selbst der prunksüchtige König Salomo nicht mithalten konnte. Wenn Gott für Raben und Lilien sorgt, meint ihr wirklich, dass Gott dann nicht auch für euch sorgt, die ihr nach seinem Bilde geschaffen worden seid? Unser Problem ist, dass wir nicht hinschauen, nicht immer wieder einen Blick in die Welt um uns herum werfen und wahrnehmen, was Gott alles tut. Deshalb sind wir auch für die Versuchung anfällig, uns Sorgen zu machen. Die Therapie dagegen ist, sich bewusst umzuschauen und immer wieder zu entdecken und zur Kenntnis zu nehmen, was Gott für mich, für andere und in der Welt tut. Gott ist der Versorger. Wie bezeichnet Jesus die Jünger, die an dieser Stelle nicht vertrauen, dass Gott auch ihnen gegenüber treu ist? Vers 28, Kleingläubige. Das sollte niemand auf sich setzen lassen. Und in der Predigt vor 2 Wochen hat Beat uns schon im Detail klargemacht, dass wir wirklich keinen Grund haben, Gottes Treue in Zweifel zu ziehen. Das ist der erste Schritt. Wenn wir nun erkannt haben, dass wir keinen vernünftigen Grund haben, uns Sorgen zu machen, dann müssen wir daraus auch Konsequenzen ziehen, und zwar die Konsequenzen, zu denen Jesus uns hier auffordert, Vers 29 bis 32. Da heißt es: Und ihr trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und seid nicht unruhig. Denn nach diesem allen trachten die Nationen der Welt, euer Vater aber weiß, dass ihr dies benötigt. Trachtet jedoch nach seinem Reich, und es wird euch hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Der Widersacher versucht, der Denkweise der ungläubigen Welt in uns wieder Gehör zu verschaffen. Wenn das passiert, müssen bei uns eigentlich sofort Warnlampen aufleuchten, auf denen Anfechtung zu lesen ist. Die vernünftige Reaktion darauf ist, Vers 29, nicht unruhig zu werden. Weil wir das Versprechen Jesu haben, Vers 30, euer Vater weiß, dass ihr dies benötigt. Damit können wir diese Anfechtung abwehren, immer wieder abwehren. Aber das ist nicht alles. Wir können noch viel mehr tun. Heutzutage würde man sagen, proaktiv werden. Also das Heft in die Hand nehmen, Nägel mit Köpfen machen. Und auf welche Weise? In Vers 31 hat Jesus uns mitgeteilt: Trachtet jedoch nach seinem Reich, und dies wird euch hinzugefügt werden. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass Trachten nach auch mit Begehren, ja sogar mit sich sehnen nach übersetzt werden kann. Jetzt müssen wir noch abklären, was mit Reich gemeint ist. Das griechische Wort Basileia bedeutet zweierlei, nämlich Königreich und Königsherrschaft. Ich denke, dass sofort einleuchtet, dass Jesus uns hier nicht auffordert, sich nach einem Land auf dieser Erde zu sehnen, in dem Gott der König ist. Ich denke, dass auch klar ist, dass hier nicht das kommende Reich Gottes vor unseren Augen stehen soll. Denn Jesus hat gesagt, und dieses, nämlich Essen und Trinken, wird euch hinzugefügt werden. Sorgen darum müssen wir uns hier und heute machen, nicht wenn Jesus wiederkommt. Mit Reich ist also Herrschaft, die Herrschaft Gottes in unserem Leben gemeint. Jesus fordert uns hier auf, uns bewusst dafür zu entscheiden, dass Gott in unserem Leben seine Herrschaft entfalten kann. Vor unserer Bekehrung waren wir der Herrschaft der Sünde unterworfen und Jesus hat uns daraus erlöst. Doch jetzt sollen wir nicht halbherzig stehen bleiben, sondern uns vollständig in die Abhängigkeit von Gott begeben. Und das vor allem um unser selber willen. Jakobus hat das so formuliert in Jakobus 4, Vers 7 und 8. Ordnet euch nun Gott unter, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Wenn wir die bewusste Entscheidung gefällt haben, uns dem Willen Gottes unterzuordnen, befähigt uns das, dem Teufel und seinen Anfechtungen erfolgreich zu widerstehen. Und nicht nur das. Er spürt die Nähe Gottes in uns, die für ihn unerträglich ist, und er wird fliehen. Und in dem Maße, in dem wir die Nähe Gottes suchen, kommt Gott uns noch entgegen. Das ist der eigentliche Gewinn für uns, mit dem wir den Durchbruch durch die Front der Sorgen erzielen. Damit erreichen wir eine ganz neue Lebensqualität. War da noch was? Essen, Trinken, Kleidung? Peanuts. Dies wird euch hinzugefügt werden. Und Gott hat es uns zugesagt. Die Therapie, die Jesus hier gegen das Sorgen, das Beunruhigtsein anbietet, ist, sich bewusst seiner Herrschaft, der Herrschaft Gottes zu unterstellen. Das ist eine willentliche Entscheidung, nach seinem Reich zu trachten. Wie macht man das? Da schlittert man nicht beiläufig hinein. Es geht auch nicht nach der Weise, Herr, ich unterstelle mich deiner Herrschaft, nur mach du mal. Nach seinem Reich zu trachten heißt, es sich zutiefst wünschen und dann das Herz auch dafür zu öffnen, dass Jesus der Herrscher in meinem Leben ist. Und zwar nicht, damit er mir meine Wünsche erfüllen und meine Bedürfnisse stillen wird, sondern weil mein Leben nur darin Sinn und Ziel hat, egal wie meine Lebensumstände aussehen. Mein Wollen und Denken sollen mehr und mehr von der Erkenntnis durchdrungen sein, dass Jesus mein Herr ist. Gott ist nicht für mich da, sondern ich bin für ihn geschaffen. Für mich wird das am anschaulichsten in dem Bild deutlich, das Paulus im 1. Korintherbrief gebraucht hat, das vom Haupt und den Gliedern. Wenn ich, sagen wir mal, ein Finger bin, werde ich mit allem versorgt, was ich brauche, um zu leben, zu funktionieren und um das zu vollbringen, wozu ich eingesetzt werde. Ein Finger braucht sich keine Sorgen zu machen, ob er morgen auch noch mit Blut und Sauerstoff versorgt wird. Es geht nur darum, bin ich willens und bereit, das zu tun, wozu das Haupt mich gebrauchen will. Und dabei hat der Finger keine Garantie dafür, dass er nicht auch mal von einem Hammer getroffen wird oder mit einer heißen Herdplatte in Berührung kommt. Sehr wohl aber hat er dafür eine Zusage, dass dann für ihn gesorgt wird, dass er wieder heil wird. Nach Gottes Reich zu trachten heißt für mich deshalb nicht Ruhe zu geben, bis ich erkannt habe, welches der Platz ist, an dem der Herr mir mein Leben zugewiesen hat und dass ich ihn dann auch einnehme. Und dann folgt als zweiter Punkt hinzuschauen und wahrzunehmen, wo der Herr durch mich, an mir und um mich herum seine Wirksamkeit entfaltet. Damit ist nicht gemeint zu fragen, was hat der Herr heute für mich getan, sondern was hat der Herr vor meinen Augen getan. Egal, ob es groß oder klein ist, ihr erinnert euch, es geht um seine Königsherrschaft, nicht um meine. Und wo immer wir sein Handeln entdecken, danken wir dafür, dass, denn auch wenn wir nur Zuschauer sind. Das ist deshalb wichtig, weil sich das Eingreifen Gottes durch das Denken alleine nicht vertieft, sondern das Danken ist notwendig, dass es sich tiefer einprägt. Es ist viel wichtiger zu danken, als es nur zur Kenntnis zu nehmen. Durch das Danken wird uns auf einmal bewusst, wie viel Gott vor unseren Augen tut. Und unser Herz wird aufrichtig bekennen, Gott ist mein Versorger. Das macht es uns begehrenswerter und einfacher, beständig Anteil an seinem Reich zu haben. Glaubst du es nicht? Dann lass uns nochmal den Vers 32 lesen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Und dann werden wir entdecken, dass sich dadurch in unserem Leben ganz neue Türen auftun. Davon hat Jesus in den letzten beiden Versen geschrieben, 33, 34. Verkauft eure Habe und gebt Almosen, macht euch Beute, die nicht veralten, einen unvergänglichen Schatz in den Himmeln, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wenn du diese Aufforderung hörst, kommt da vielleicht in dir die Furcht hoch, dass du zu kurz kommen könntest und dass dein Leben ein Draufzahlgeschäft werden könnte? Verlangt Jesus hier etwa von uns etwas, was einen Schritt weiter geht, als du dir zumuten willst? Bevor wir hier zu Jesus auf Distanz gehen, wollen wir erst einmal genau hinschauen, wozu Jesus uns hier auffordert. Wenn Jesus sagt, verkauft eure Habe, dann meint er nicht zum Ersten, verkauft alles, was ihr habt. Wir müssen uns daran erinnern, dass er in Johannes 5, Vers 19 erklärt hat, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Mit dieser Erkenntnis wird klar, dass er meint, wenn der Vater euch sagt, etwas zu verkaufen, um dann den Ertrag den Bedürftigen zu geben, dann tut das. Und Tatsache ist, wir müssen nicht alles, was wir besitzen, ängstlich festhalten, damit uns nachher nichts fehlt. Denn das würde wieder heißen, sich Sorgen zu machen. Ich finde es ganz interessant, dass das, von dem hier die Rede ist, im Deutschen als Habe bezeichnet wird. Wir haben es. Im Griechischen steht an dieser Stelle wörtlich nur das Vorhandenseiende. Also das, was da ist, statt wie im Deutschen das, was meins ist. Mit den letzten beiden Befehlen in diesem Abschnitt, verkauft und gebt, will Jesus also nicht uns dahin bringen, dass wir heldenhaft beweisen, dass wir für ihn alles aufgeben. Es geht darum, dass wir uns von Gott dazu gebrauchen lassen, Not zu stillen, wo er das durch uns tun will. In dem Bewusstsein, dass er auf seine Weise auch für uns sorgt und das hinzufügt, was wir brauchen. Die Bereitschaft, sich in dieser Weise auf den Willen Gottes einzulassen, hat weitreichende Auswirkungen. Denn dadurch machen wir uns Beute, die nicht veralten, einen unvergänglichen Schatz in den Himmeln, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört. Und das ist eigentlich wieder ganz typisch für unseren himmlischen Vater. Dort, wo wir etwas für ihn tun, nämlich mit Bedürftigen zu teilen, ist das nie ein Draufzahlgeschäft, sondern bringt uns Gewinn. Denn wir machen uns Beute, heutzutage würde Jesus vielleicht sagen Bankschließfächer, in denen sich Schätze ansammeln, die uns dann in der Ewigkeit zur Verfügung stehen. Warum ist das Jesus so wichtig? Brauchen wir tatsächlich einen unvergänglichen Schatz in den Himmeln, damit wir uns dann Dinge leisten können, an die wir sonst nicht herankämen? Ich denke, das ist euch genauso wie mir klar, dass es eine rein menschliche Vorstellung ist. Wenn Jesus wiedergekommen ist und wir in der neuen Schöpfung leben werden, wird niemand irgendetwas mangeln oder niemand wird etwas entbehren müssen, wonach er sich sehnt. Aber für was brauchen wir dann diesen Schatz? Ich weiß es nicht. Doch ich bin sicher, dass wir uns über ihn freuen werden. Dennoch hat es mit dem unvergänglichen Schatz in den Himmel für uns bereits jetzt etwas Wichtiges auf sich, was Jesus uns in Vers 34 wissen lässt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Dieser Schatz, den wir ansammeln, hat heute bereits Auswirkungen auf unser Leben. Solange wir hier auf der Erde sind und unser Herz an den Schätzen hängt, die wir hier ansammeln, werden wir beständig in der Furcht leben, dass wir sie verlieren könnten. Und das liefert uns immer wieder hinreichenden Grund, uns Sorgen zu machen. Damit sind wir wieder am Anfang des Textes, in dem Jesus seinen Jüngern nahebringen will: Ihr sollt frei davon sein, euch Sorgen zu machen. Er führt uns vor Augen, dass wir dazu auch gar keinen Grund haben. Er will uns dazu freisetzen, den Willen Gottes aus Überzeugung und ohne Bedenken zu tun, sich dabei Schätze in den Himmel zu sammeln und mit der Erkenntnis, dass das, was in unserem Leben kostbar ist, wirklich kostbar ist, dass uns das nie wieder verloren gehen kann. Wenn das in unserem Herzen verankert ist, haben wir eine machtvolle Waffe der Anfechtung, sich Sorgen zu machen, zu widerstehen. Wenn man sich einmal vor Augen hält, was hier uns zugesagt wird, muss man sagen, dass Jesus uns eine geniale Möglichkeit anbietet, ein sorgenfreies Leben zu führen. Wenn wir sein Angebot ernst nehmen und in unserem Leben umsetzen. Fassen wir noch einmal zusammen, was wir heute gehört und hoffentlich auch verstanden haben. Jesus fordert uns auf, mit Gottes Hilfe die Last und Bedrückung durch unzählige Sorgen loszuwerden, die der Widersacher uns immer wieder aufladen möchte, um dadurch ein neues, unbesorgtes Leben führen zu können. Dabei geht es um eine heilige Unbesorgtheit und nicht um eine leichtsinnige Sorglosigkeit. Die Sorgen, die uns in unserem Leben hier dann doch noch gibt, sind Sorgen für jemanden oder etwas. Indem wir das tun, wozu Gott uns auffordert, was Jesus hier mit dem Begriff Almosen geben zusammengefasst hat. Die Sorgen um etwas haben wir an unseren himmlischen Vater abgegeben. Luther hatte dazu mal eine wichtige Aussage gemacht. Die heißt: Die Sorge, die aus der Liebe kommt, ist geboten. Aber die neben dem Glauben ist, die ist verboten. Das, was Jesus hier seinen Jüngern nahelegt, ist so radikal anders als das Programm, mit dem der Teufel die Menschen in Bann hält, dass er schier in Panik gerät, wenn er merkt, dass wir anfangen, das ernst zu nehmen, wozu Jesus uns hier einlädt. Und er will uns mit allen Tricks einreden, dass das unser Untergang wäre, wenn wir uns daran hielten. Und wenn ihr einmal in euch hineinhört, müsst ihr zugeben, dass ihr diese Warnung von ihm sehr wohl auch schon gehört habt. Da diese radikale Veränderung unserer bisherigen Wertmaßstäbe und Sichtweisen aber von Jesus kommt, können und müssen wir sie ernst nehmen und sorgfältig in uns aufnehmen, was er hier gesagt hat und was das für uns bedeutet. Die Grundlage all unserer Überlegungen ist: Gott ist unser Versorger. Auf diese Zusage muss alles aufbauen. Ist Gott dein Versorger? Diese Frage musst du als erstes klären und für dich selbst beantworten. Wenn er es ist, dann kannst du darauf ein Leben aufbauen, wie Jesus es vorgeschlagen hat. Weil Gott dein Versorger ist, kannst du unbesorgt sein. Und so ein Leben ist erfüllter als jedes andere, in dem du dein eigener Versorger bist. Wenn du dann noch Zweifel hast, ob Gott dein Versorger ist, musst du als erstes diese Zweifel überwinden. Dabei ist es eine fruchtbare Hilfe, wenn du dir selbst einmal Rechenschaft gibst, ob du irgendwann einmal zu deinem Herrn gekommen bist und er nicht dein Versorger geworden ist. Wenn du das tust, bin ich sicher, der Rechenschaftsbericht wird dich ermutigen, ihm in Zukunft zu vertrauen. Er wird der Beweis dafür sein, was Jesus hier zugesagt hat. Euer Vater aber weiß, dass ihr dies benötigt. Trachtet jedoch nach seinem Reich, und dies wird euch hinzugefügt werden. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, du siehst, in welchen Herausforderungen jeder von uns steht, wie wir durch Anfechtungen immer wieder in die Enge getrieben werden. Ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt durch deinen Geist berührst und einmal mehr in uns die Gewissheit einprägst, dass du unser Versorger bist. Du weißt auch, wo wir es brauchen, dass wir darüber mit jemandem reden und du durch eine menschliche Stimme zu uns sprichst. Ermutige uns, wo es uns hilft, mit anderen darüber zu sprechen. Zeige uns eine Person und auch einen Weg, es in dieser schwierigen Zeit tun zu können. Und segne uns heute, geh mit uns und bewahre uns. Amen.